Herzlich willkommen zum Podcast der Beratergruppe Neuwaldeck, heute mit Lorenz Garatz. Diese Episode dreht sich um das Thema Exnovation. Und dazu habe ich eine beeindruckende Gesprächspartnerin und Freundin eingeladen. Wir könnten unzählige Podcast-Episoden füllen, aber heute geht es um Exnovation mit Sandra Bils. Ihr aktuelles Buch Innovation und Exnovation ist druckfrisch und ich freue mich, heute mit dir tiefer eintauchen zu können. Lieber Sandra, darf ich dich bitten, dich kurz vorzustellen?
Super gerne. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, im Podcast gerade von meinem Leidenschaftsthema erzählen zu dürfen. Mein Name ist Sandra Bils. Ich bin von Haus aus eigentlich Theologin und arbeite im Organisationsentwicklungsbusiness, hauptsächlich im kirchlichen Bereich und bei großen Werken, also so im NGO-Bereich. Und hauptsächlich bin ich da zuständig für die Begleitung großer Transformations- und Innovationsprozesse, die ich begleite und berate deutschlandweit. Und neben diesem organisationsentwicklerischen und beratenden bin ich mit dem anderen Standbein eher so im forschenden und universitären Bereich unterwegs, auch in der Lehre, und habe eine Honorarprofessur an der CVJM-Schule in Kassel, Hochschule in Kassel.
Das sind viele der wichtigen Themen, die du machst, und dann gibt es noch ganz viel mehr, von Seenotrettung bis Sommelier. Aber dafür haben wir heute die Zeit ja nicht. Vielleicht finden wir dazu mal eine andere Episode. Ja, lass uns reinspringen. Exnovation. Wie hat dich denn dieses Thema gefunden?
Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich sehr lange schon so im Transformationsbusiness unterwegs bin und in den letzten 10, 15 Jahren eher so im innovativen Transformationsbereich. Das heißt, ich durfte ganz viele große Prozesse unterstützen, wo Leute super Ideen hatten, wo auch zum Teil große Organisationen viel Geld und Man- und Women-Power investiert haben, um neue Sachen an den Start zu bringen, um innovativ unterwegs zu sein. Und ich habe immer wieder gemerkt, Mensch, das ist eigentlich erstaunlich. Es gibt zum Teil richtig, richtig gute, innovative Ideen und die fliegen nicht. Die kommen irgendwie nicht in die Pötte, die können nicht ihre volle Kraft entfalten. Und ich habe mich immer gefragt, woran das liegt. Und hatte immer so eine leise Ahnung, dass das nicht an der Güte der Innovation liegt. Weil die zum Teil so toll begleitet waren und weil der Wille da war und die, so eine grundsätzliche Entscheidung. Und irgendwann ist mir aufgegangen, vielleicht ist das an vielen Stellen auch ein Ressourcenproblem. Und zwar gar nicht so sehr eine fehlende Ressource für Innovation, sondern ein fehlender Mut, Dinge loszulassen, um überhaupt erst Freiraum und Ressourcen zu schaffen, die die Innovation brauchen, um in diesen Freiflächen überhaupt erst neu wachsen zu können. Und ich habe dann mich auf die Suche gemacht und habe gedacht, vielleicht gibt es ja passend zu Innovation so was Ähnliches, was so eine Art Gegenteil ist. Und bin dann darauf gestoßen, dass es durchaus diese Ideen gibt und die begegnen uns ja an vielen Orten, aber dieser Terminus Exnovation, den es seit den 80er Jahren ungefähr gibt, der hat sich ja nie breit durchgesetzt. Ich begegne im Moment immer wieder Leuten, die sagen, ah spannend, Exno, wie bitte? Habe ich noch nie gehört. Eigentlich ja spannend, in einer Welt, wo Innovation so in aller Munde ist, kennt niemand Exnovation. Und dann habe ich begonnen, mich da einzulesen. Und wirklich von den 80er Jahren angefangen, bin ich nur auf sehr, sehr wenige Sachen gestoßen, die explizit sich mit dieser Theorie, mit diesem Wort auseinandersetzen. Und habe dann angefangen, das alles so ein bisschen zu verbinden und zusammen zu puzzeln. Und zusammen mit meiner Co-Autorin Dr. Gudrun Töpfer, die ist Wirtschaftspsychologin, die hat auch selber eine Unternehmensberatung, die ist sehr fit, auch gerade so im OE-Bereich mit so den psychologischen Hintergründen, haben wir dann gemeinsam gesagt, wir erarbeiten jetzt ein Grundlagenbuch und wir sammeln mal alle diese losen Fäden zusammen und versuchen mal dieser starken Innovation ein Gegenstück an die Seite zu stellen, die Exnovation.
Ja, das ist spannend, weil wir beide uns ja auf einer Ausbildungsreise, kann man fast sagen dazu, das ist sehr umfangreich und intensiv, kennengelernt haben und mich dort das Thema des Loslassens, des Wenigermachens beschäftigt hat, weil ich eben sehr ähnliche Beobachtungen hatte aus dem wirtschaftlichen Kontext und immer wieder bei unseren Kundinnen und Kunden das Thema hatte, dass einfach zu viel von allem ist, um dem, was gerade Aufmerksamkeit verdient, die Aufmerksamkeit zu schenken. Und ich dann immer sehr überspitzt gesagt habe, ihr habt zu viele Projekte, nicht um 10%, sondern um 80% oder 90% zu viel. Man muss Dinge loslassen können. Ich kann mich erinnern, da sind wir in den Austausch gekommen dazu und da habe ich dann gelernt, dass du dich seit Jahren bereits mit diesem Thema beschäftigst und ja, das hat zu spannenden Austausch geführt. Als du dich jetzt über die letzten Jahre damit in der Tiefe auseinandergesetzt hast, um das dann die kondensierte Form als Buch zu veröffentlichen, was waren denn für dich so die spannendsten Erkenntnisse, auf die du gestoßen bist?
Also zum einen finde ich es halt spannend, wenn ich Leuten von diesem Thema erzähle, dass ganz oft die Reaktion ist, ah ja stimmt, das ist ja auch so ein wichtiges Thema. Und dann können auch viele gleich so eine eigene Relevanz des Themas benennen und selber auch Beispiele sagen, wo sie selber in ihrem eigenen privaten oder auch beruflichen Kontext loslassen oder eliminieren oder deinvestieren oder verlernen. Also eben diese ganzen Facetten von bewusster und strategischem Loslassen und Beenden, wo sie das für sich auch erkennen. Und ganz oft wird dann zum Beispiel Marie Kondo als Beispiel gebracht, wo der vollkommen klar ist, ich kann mir immer wieder schöne neue Kleidungsstücke kaufen, aber wenn ich immer nur in den Kleiderschrank neu hinzufüge, irgendwann platzen mir die Türen entgegen. Und das, so banal das ist, so wahr ist es ja andererseits. Und somit diese eine Seite an Relevanz des Themas, die höre ich aller Orten. Und gleichzeitig merke ich dann auch bei den Leuten, dass sie sagen, aber es fällt doch so unglaublich schwer. Und dann merkt man, dass das letztlich dann doch ein Thema ist, was wir an ganz vielen Stellen verdrängen. Und da würde ich fast schon eine Analogie ziehen zu auch so dem Verdrängen von so Trauer oder Tod oder so, was ja auch einfach gegebene Faktoren sind. Aber letztlich wollen wir uns da auch nicht mit auseinandersetzen. Und somit, das fand ich schon spannend. Das ist einerseits, dass alle Menschen sagen, ja, das hat eine wahnsinnige Relevanz. Und gleichzeitig sagt man, es fällt so schwer. Und ich bin ja nun organisationsentwicklerisch viel auch im NGO-Bereich und besonders im kirchlichen Bereich unterwegs. Und da würde man jetzt ja sagen, oh, Kirche, so eine Einrichtung, die wirklich von Ewigkeit zu Ewigkeit denkt, die hat natürlich auch Schwierigkeiten, Dinge loszulassen, weil gerade das Konservieren von guten Traditionen auch zum Markenkern gehört. Und gleichzeitig ist es ja so, wir sind im kirchlichen Bereich sehr, sehr gut in der Begleitung von Trauer und Abschied. Wir sind sehr, sehr gut im Beerdigen und dankbar verabschieden. Aber wir können zum Beispiel trotzdem nicht uns von einzelnen Arbeitsbereichen trennen oder den Frauengebetskreis einstellen, auch wenn da nur noch 3 Menschen dran teilnehmen. Und das zeigt einfach dann auch wieder das Spannungsfeld auf. Die Relevanz wird eingesehen und es fällt uns faktisch schwer, sogar wenn eigentlich in unserer Tradition da viel geübte Praxis ist, aber es zeigt einfach, es ist ein Riesenthema und dementsprechend ist für mich diese Diskrepanz von, im Kopf haben wir es klar, aber wir wissen nicht, wie wir es machen können, auf der individuellen Ebene, aber besonders auch in der begleitenden oder multiplizierenden Bereich. Wenn ich jetzt beispielsweise Prozesse begleiten soll, wo eine, so wie du es gerade skizzierst, zum Beispiel im Wirtschaftsbereich, wenn es darum geht, einen, was weiß ich, Produktionsbereich einzustampfen, wie begleite ich das? Dann fehlen uns dazu an vielen Stellen auch Tools und Interventionen. Und wenn man das gegenüberstellt, ist zum Beispiel, sind in Interventionen in Transformationsprozessen, die eher innovativ, also additiv sind, die sind um Längen häufiger vorzufinden und auch schon mit viel mehr Erfahrung versehen, während im Exnovationsbereich man wirklich suchen muss, um gute Methoden und Tools und Interventionen zu finden.
Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, den du ansprichst, weil wenn ich so auf Interventionen in Veränderungsprozessen schaue, dann das, was sehr viel Kraft und Energie und Aufmerksamkeit bekommt und auch stiftet, muss man sagen, ist so diese Vision und das Neue und wie wird es dann sein und wo wollen wir hin? Was, wenn man so systemisch draufschaut, ja auch immer so eine Frage ist in Veränderungsprozessen ist, und was ist das Bewahrenswerte, was darf auch bleiben? Das heißt, auch dort schaut man hin und das gesteht man zu und das gibt auch ein Stück weit Sicherheit. Mhm. Aber was immer unter den Tisch fällt, ist, was ist nicht mehr Teil von dem Neuen und darf daher auch nicht mehr bleiben, hat uns aber lange gedient und wie können wir das gut begleiten, mhm. auch wertschätzend begleiten, dass es hier für manche Themen auch zu einem Ende kommt. Und das ist so stark tabuisiert, habe ich das Gefühl. Also, weil man dort auch sehr schnell eben über Emotionen, über Gefühle sprechen muss und gerade Trauer und Abschied, also in meinem beruflichen Kontext ist über Gefühle zu sprechen oft irgendwie so ein Stretch für Führungskräfte, für Organisationen, nicht geübte Praxis. Aber wenn es dann noch dazu um Trauer und Abschied geht, da wird es sehr schnell sehr berührend oder es wird auch sehr schnell eng. Also da machen die Leute schon noch schnell zu, merkt man, und das kann nicht gut gehalten werden, diese Emotion, ist so mein Eindruck.
Ja, wir haben in der Erarbeitung unseres Buches irgendwann so für uns den Terminus gefunden, dass Exnovation sehr stark verknüpft ist mit selektiver Kontinuität. Also dem Mut an einer gewissen Stelle bei verschiedensten Dingen, seien es Produkte, Prozesse, Arbeitsweisen, Verhaltensweisen, an einem Punkt einmal innezuhalten und wirklich zu untersuchen, dass man nochmal für sich prüft, ist das eine Sache, die wir fortführen müssen, die einfach so, wie sie ist, erhaltenswert ist und da sollten wir rein investieren, dass die einfach weiterhin genutzt werden kann. Braucht die irgendeine Form von Erneuerung und Erweiterung, vielleicht auch vollkommen disruptiv, dass man nochmal einen ganz neuen Ansatz daneben stellt, also Innovation. Aber der Gedanke an manchen Stellen braucht es eben auch bewusst eine Entschlackung, also dass man einfach diesen übervollen Bauchladen an Sachen, die man mit sich rumschleppt in großen Konzernen, tausende Produkte gleichzeitig, tausende Verwaltungszweige gleichzeitig, dass man an manchen Stellen sich auch wirklich konzentriert. Diese Entscheidung, in welche Schublade packe ich jetzt diesen Prozess, dieses Produkt, diese selektive Kontinuität, einmal kurz zu überlegen, was will ich mitnehmen, was lasse ich da und an welchen Stellen brauche ich vielleicht auch was Neues dazu. Das nehmen wir uns selten. Und wir haben in der Auseinandersetzung mit dem Buch mit ganz, ganz tollen Leuten geredet, unter anderem auch von Neuwaldeck, um von deren Erfahrungen zu profitieren, weil es gibt ja eben auch schon viele Erfahrungen im Bereich mit der Begleitung von Exnovationen. Und unter anderem haben wir ein ExpertInnen-Interview geführt mit Franzi Kühne von Edding. Und die hat ganz spannend erzählt,
dass... Das war die Geschichte mit dem Nagellack, oder?
Das war die Geschichte mit dem Nagellack, was viele nicht wussten, ich auch nicht. Edding hat eine neue Produktlinie ausprobiert und ist von den Stiften weggegangen hin zu Nagellack, was ja ungewöhnlich anmutet. Und das war ein totaler Flop. Alle waren sehr verliebt in die Idee und es hat einfach nicht funktioniert, auch aufgrund der Vertriebswege. Keiner erwartet ja Nagellack im Bürofachhandel. Und das Spannende war, sie hat so ein bisschen berichtet, was das mit der Institution gemacht hat, eine so emotional aufgeladene, tolle Idee zu verabschieden. Und sie hat gesagt, was sie sich danach mitgenommen hat, ist, eigentlich müsste man künftig bei allen Dingen, die man ausprobiert, wie so eine Art Aufkleber haben, den man draufklebt, so best before. Und jetzt nicht Mindesthaltbarkeitsdatum im Sinne von danach kann es auf jeden Fall weg, sondern Aufkleber, dass man daran sich erinnert. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wollen wir das erhalten? Braucht es was Neues an die Seite dazu? Oder ist es vielleicht etwas, wenn wir ganz ehrlich sind, das vielleicht eine gute Idee war, aber den Zenit überschritten hat und was wir im Dank verabschieden können? Und diesen inneren Aufkleber habe ich jetzt für mich echt schon mitgenommen bei ganz vielen Ideen, dass ich so denke, na, wollen wir in einem halben Jahr mal gucken, ob das, was ich mir jetzt überlege, in einem halben Jahr auch noch eintritt?
Was für mich auch interessant war in der Auseinandersetzung mit dem Thema und dann auch dein Buch lesend, war, wie schwer man das Thema überhaupt zu fassen bekommt. Also du hast ja vorher über dieses, es mutet sich so banal an und im Netflix-Serien zu dem Ausmisten von Kleiderschränken, das ist so das eine. Und dann ist es aber auch so ganz grundsätzlich gesellschaftlich ein hochgradig relevantes Thema. Also das Spektrum ist so irrsinnig groß und es fühlt sich an, wie wenn du versuchst, mit der Hand einen Fisch zu fangen, wenn du versuchst, da belastbare Forschung oder Material oder Publikationen dazu zu bekommen. Also als ich dein Buch gelesen habe, ihr zitiert ja viel auch andere Literatur, sehr viel Management-Literatur, top aktuell und teilweise von Nobelpreisträgern. Ne? Kahneman kommt viel vor bei euch. Also es steckt in so vielen sehr aktuellen Themen mit drin, ohne dort aber wirklich explizit gemacht zu werden. Sondern es bleibt auch dort auf dieser impliziten oder tabuisierten oder ist ein Teil davon, aber wir sprechen nicht drüber, Ebene, habe ich das Gefühl.
Ja, wir haben uns auch gewundert, woran liegt denn das, dass es den Begriff seit den 80er Jahren gibt und dass der sich nicht analog zur Innovation auch wirklich in unserer Terminologie, in unserer Fachterminologie durchgesetzt haben. Weil es ist ja einfach so. Also viele kennen den Begriff nicht. Viele wissen natürlich um diese ganzen Felder und nutzen dann andere Begriffe. Aber der Begriff Exnovation an sich ist ja nicht bekannt. Und das Spannende ist irgendwie, dass in unserer Auseinandersetzung damit haben wir schon auch gemerkt, vielleicht ist auch diese Sprachlosigkeit eine Folge von dem, dass es eben auch sehr komplex ist und dass es uns auch extrem schwer fällt. Also wir haben ja gerade schon angedeutet, in verschiedensten Feldern nach diesen Spuren von Exnovation gesucht. Und Exnovation kommt auch in vielen Diskursen vor, so rund um Nachhaltigkeit, um zum Beispiel die Verkehrswende, Energiepolitik, solche Fragestellungen. Und das ist zum Beispiel so, also wenn man sich jetzt anguckt, ich komme ja aus Deutschland, wir versuchen in Deutschland ja mehr und mehr aus diesem fossilen Bereich rauszukommen und uns eben anderen Energiequellen zu widmen. Wenn man jetzt sagt, man möchte aus dem braunen Kohleabbau und der Kohleverstromung aussteigen und nimmt das jetzt mal als Beispiel für Exnovation, das ist jetzt ja schon auf einem anderen Level als Marie Kondo und mein eigener Kleiderschrank, weil das natürlich einfach eine wahnsinnige Komplexität nach sich zieht. Das ist ja nicht, ich gehe auf die Raumhalde und lasse den einen Bagger abstellen und super, dann habe ich den Braunkohletagebau exnoviert, sondern da hängt ja eine Struktur von der ganzen Region dran. Da muss ich mir um Arbeitsplätze Gedanken machen. Dann muss ich auch gucken, wie kann ich anderweitig Strom produzieren? Wie sichere ich die Preise? Also da hängt ja sehr, sehr viel dran. Und da glaube ich, dass wir manchmal, wenn uns ohnehin das Loslassen schon aufgrund unserer psychischen Konstitution so schwerfällt und dann noch oft eben komplexe Zusammenhänge dranhängen und mobileartig, wenn ich an der einen Stelle was verändere, bewegen sich 10 andere Räder, dann scheuen wir natürlich davor zurück und dass sich dann ein Begriff, der genau diesen Sachverhalt ausdrückt, nicht durchsetzt, kann man sich dann auch erklären.
Ich habe zwei kleine Kinder, oder jüngere, mittlerweile klein sind sie gar nicht mehr. Ich spiele daher viel Lego. Und das ist ein Versuch, ein Bild aus eurem Buch, das bei mir auch sehr stark hängen geblieben ist, dieses Lego-Experiment, wo es um so diese Haltung, wie löse ich ein Problem, geht. Und vielleicht magst du da zwei, drei Sätze dazu sagen. Ja. Worum es da ging und welche Relevanz das hat.
Ja, ich habe einen ganz, ganz tollen Literaturtipp bekommen. Das Buch heißt Substract und der Mensch, von dem ich den Literaturtipp bekommen habe, sitzt mir in diesem Moment gerade gegenüber. Und in diesem wunderbaren Buch bin ich darauf gestoßen worden, dass der Autor gesagt hat, im Grunde genommen haben wir zwei Seelen in uns. Eine eher additive Seele, die Lösungen sucht im Hinzufügen, und ein subtraktives Denken, also das, was eher im Weglassen und Eliminieren sich ereignet. Und der Autor hat in dem Zusammenhang einen Verhaltensforscher, Lady Klotz, zitiert, mit einem riesengroß angelegten Versuch, den der Lady Klotz durchgeführt hat. Und darin gibt es einen kleinen Versuchsaufbau, der immer gleich war, eine kleine Lego-Figur, die vor einem Baukonstrukt steht mit einer kleinen Dachfläche. Und diese Dachfläche ist so ein bisschen wackelig, weil sie nur durch einen einzigen Stein gehalten wird. Und alle Probanden, die diesen Versuch unternommen haben, haben die Aufgabe bekommen, Mensch, sorg mal für mehr Stabilität, damit das Männchen ein besseres Dach hat. geh so deinen Lösungsweg, wie diese Stabilität erzeugt werden kann. Und das Spannende ist, obwohl die Wackeligkeit ja nur dadurch hergestellt wird, dass da eben ein so ein wackeliger Stein ist, man könnte einfach den einen Stein rausnehmen und hätte in dem Moment die Aufgabe gelöst, lösen eigentlich über 80% der Leute, indem sie einfach zusätzliche Steine nehmen und rund um den einen wackeligen Stein eine komplett weitere Etage einziehen. Und das Spannende ist, ich habe den Versuch jetzt sehr, sehr oft schon gemacht, dass das scheinbar reflexhaft bei uns eingebunden ist, dass wir eher additiv ticken. Und das habe ich jetzt in meinen eigenen Versuchen, in meinen eigenen Workshops, kann ich das jetzt schon bestätigen. Das Lustige ist nur, dass der Lady Klotz, der Verhaltensforscher, gesagt hat, wir machen das jetzt mal spielerisch. Versucht das mal zu lösen und jeder Stein, den ihr zusätzlich einfügt, kostet 10 Cent. Und wenn ihr die Aufgabe gut löst, kriegt ihr einen Dollar. Und jetzt würde man ja denken, wenn man diesen Hinweis bekommt, bringt es die Leute ja umso mehr dazu, vielleicht ist die Lösung einfach nur den einen Stein zu entfernen, aber weit gefehlt. Also trotzdem bauen die Leute Steine dazu, obwohl sie wissen, dass das sozusagen im Spiel sogar noch was kostet. Und es gab dann auch noch eine Teilversuchsgruppe, der man gesagt hat, übrigens, ich sage es nochmal ganz deutlich, also wenn Sie jetzt einen Stein wegnehmen, das ist umsonst. Und selbst da hat das nur in einem ganz geringen Maße zu einem Anstieg der Erkenntnis gesorgt. Das heißt, man hat im Grunde genommen bei dem Versuch sehr deutlich herausgefunden, dass wenn wir Veränderungen denken und wenn wir Lösungsprozesse denken, sind instinktiv unsere Lösungsansätze immer additiv und dass darüber nachdenken, dass Subtraktion vielleicht auch eine Lösung wäre, einfach den einen Stein zu entfernen, das scheint uns sehr fern zu liegen.
Ja, ich finde es ein wunderbares Beispiel, weil es so deutlich macht, wo wir eigentlich losstarten, wenn wir Exnovation in die Welt bringen wollen. Also da gibt es schon sehr viele Beharrungskräfte und diese Sozialisierung, die wir einfach auch erfahren haben, die dieses additive Denken ganz stark pusht.
Genau, und das Spannende, wenn ich mit diesem Workshop mache, dann frage ich die Leute auch, warum habt ihr die anderen Steine benutzt? Also wir kommen dann darüber ins Gespräch, weil es ist ja ein schöner Versuch und ein schönes Workshop-Element, weil man sich so selber ertappt in der eigenen Blockade von Exnovation. Und die sagen ganz oft, ja, du hast ja gesagt, wir hatten 3 Minuten Zeit und wir haben dann einfach immer weitergebaut. Oder auch, manche sagen auch, ja, du hattest uns ja so eine Handvoll Steine als Material gegeben und dann haben wir gedacht, wenn es da liegt, dann nutzen wir das auch. Und auch da, diese Lego-Experimente, das mutet für viele Leute ja immer so spielerisch an und man denkt dann, ach, es ist auch an Banalität nicht zu übertreffen. Aber gleichzeitig würde ich sagen, nee, wenn ich das jetzt mal systemisch denke, in wie vielen Zusammenhängen ist es auch so, dass wir denken, das Quartal, da haben wir noch ein bisschen Ressourcen, ja, dann flanschen wir noch was dran und nutzen die Zeit eigentlich nicht, um zum Beispiel uns mal zu konzentrieren oder zu reduzieren, dass das, was wir ohnehin schon machen, viel besser zum Leuchten kommt und nicht immer so untergeht in einer Armada von 1000 verschiedenen Sachen. Oder eben auch, wenn man denkt, am Quartalsende, ich habe jetzt noch ein bisschen finanzielle Ressourcen, dass man dann auch denkt, dann geben wir noch Geld für weitere Innovationen aus und gehen nochmal 3 Schritte weiter und skalieren weiter und machen immer noch mehr, anstelle an manchen Stellen auch mal zu sagen, wir setzen jetzt mal ganz bewusst einen Prozess auf und kleben mal wie Franzi Kühne ab und an mal den Aufkleber drauf und sagen, Leute, lasst uns mal bei dieser neuen Innovation in einem halben Jahr nochmal drauf gucken und sagen, hat das wirklich eingelöst? Müssen wir vielleicht an der Stelle Innovation und Exnovation stärker zusammendenken?
Du bist jetzt schon ein Stück weit ins Systemische eingetaucht. Was ist denn dein systemischer Blick auf Exnovation? Also systemisch betrachtet, woran könnte es denn liegen, dass man sich gewisse Fragen nicht stellt oder die Beharrungskräfte groß sind. Was sind da so Phänomene, die du aus einer systemischen Perspektive beobachtest?
Wenn ich da systemisch drauf gucke oder an manchen Stellen eben auch wirtschaftspsychologisch, was meine Kollegin Gudrun Töpfer eingetragen hat, haben wir an vielen Stellen auch gemerkt, dass es eben Dynamiken gibt, die ganz tief in uns drin sind. Und weil wir einzelne Menschen sind, die dann in Organisationen zusammenkommen, tragen wir natürlich diese Ängste, diese Haltungen, diese Beharrungskräfte auch ein. Also was zum Beispiel ganz stark ist, ist so dieses Spatz in der Hand, Taube auf auf dem Dach Phänomen, was ja Kahnemann auch zum Beispiel sehr stark hat, das haben wir auch, da haben wir auch im Buch die Verbindung gezogen. Kahnemann nutzt nicht ein einziges Mal in seinen ganzen Werken das Wort Ex Novo oder nutzte, rest in peace, das Wort Exnovation. Aber was ich damit meine, ist, dass wir menschlich in unseren Instinkten angelegt haben, dass wir eigentlich sehr risikoscheu sind und lieber den Spatz in der Hand wertschätzen, also vielleicht eine Lösung, die im Moment funktioniert, aber vielleicht sogar unzufriedenstellend ist oder wo sogar äußerliche oder messbare Gründe bestehen, dass man eigentlich das ablehnt. Aber man hält lieber an dieser misslichen Lösung fest, als ins Risiko zu gehen, wenn eine andere Lösung offeriert wird, die aber noch nicht safe ist. So, und dementsprechend ist natürlich, das kann man jetzt ja dann auf beides deuten, auf Innovation und auf Exnovation, aber das Innovative hat in uns immer noch eine stärkere Kraft des Glaubens. Also man spricht ja auch von Pro-Innovation Bias. Scheinbar haben wir so in uns angelegt schon auch so einen Glauben an das Neue, an die neue Lösung, und dem haben wir so eine Voreingenommenheit, die so Vorschusslorbeeren gibt, auch wenn wir manchmal dann damit auch uns Kollateralschaden einfangen. Es gibt da auch wieder sehr, sehr viele Versuche dazu oder auch Statistiken. Wir haben zum Beispiel ein Beispiel in Bezug auf diesen Pro-Innovation Bias. Da wurde in einer medizinischen Studie Menschen, die schon in einer Behandlung drin sind, an einem gewissen Zeitpunkt gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie können jetzt eine neue Entwicklung in Anspruch nehmen, ein neues Medikament ist auf dem Markt, und wenn Sie an der neuen Studie teilnehmen wollen, also wir würden Ihnen das empfehlen, das ist eine ganz neue Entwicklung, super toll, möchten Sie es als Probanden ausprobieren? Und die Menschen haben aber faktisch in dem Versuch exakt die gleiche Behandlung wie vorher weitererhalten. Also so eine Art Pseudo-Placebo. Es wurde einfach fortgesetzt, aber das Narrativ war, es ist neu und richtig toll und du kannst dich glücklich schätzen, dass du Teil dieser neuen Studie bist. Und es ist nachweisbar, dass es allen Menschen nach dieser Information sprunghaft besser ging. Also scheint das ja auch ganz viel mit unseren Bildern im Kopf zu tun haben. Und das sind für mich auch schon systemische Komponenten, die da auch dann deutlich reinspielen.
Ich habe in der Vorbereitung auf unseren Podcast auch andere Podcasts von dir gehört. Nicht die übers Weintrinken, die gibt es auch, sondern eher die, wo du schon über das Thema Exnovation sprichst. Und da ist ein Begriff gefallen, der bei mir ganz stark resoniert hat, nämlich Erschöpfungsstolz. Und was das bei mir ausgelöst hat, so aus einer systemischen Perspektive draufgeschaut, die systemische Begriff wäre Leitdifferenzen, aber was sind so die internen Währungen in Organisationen? Was hat einen Wert? Was hat einen Stellenwert? Und ein Zitat aus eurem Buch ist ja, Exnovation hat keine Helden. Und das fand ich spannend, weil das sehr viel mit dem Framing zu tun hat, was ist diese Aufgabe, um die es hier eigentlich geht, und wie bekommt man das geframed, akzeptiert, attraktiv gemacht. Ja? Die Dinge abzudrehen ist nicht so sexy wie die nächste geile Innovation rauszubringen. Also welchen Stellenwert bemessen wir unterschiedlichen Aspekten in unserem Arbeitsleben?
Also zum einen ist für mich das eine, dass die Anstrengung von Innovationen in Systemen natürlich auch eine andere Form der Anerkennung und Wertschätzung sieht. Und wie gesagt, ich bin zum Thema Exnovation gekommen durch wirklich belastende Situationen in der Begleitung von Innovationen, dass ich gemerkt habe, ganz viele Pionierinnen und Pioniere, die so gründermäßig unterwegs sind mit neuen Ideen, die dann einfach merken, ihre Innovationen können nicht landen, die werden irgendwie nicht potent und fruchtbar. Das führte bei denen an vielen Stellen zu einer Individualisierung, dass sie für sich das, oder sie haben es auch sich selbst zurückgeführt und dann gedacht, ah, wahrscheinlich habe ich einfach noch nicht genug getan, vielleicht hätte ich noch mehr und mehr strategisch mit dem und dem Kaffee oder Bier trinken müssen oder so. Das heißt, deren Misserfolg haben die sehr stark individualisiert. Und ich merke schon, dass dieses immer schneller, also Hartmut Rosa sagt zum Beispiel, wir sind im Moment eine Gesellschaft im Modus der Steigerung. Es ist immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, dass es an irgendeiner Stelle kippt. So, und wenn ich dann das andere sehe, also die Exnovation als eine Möglichkeit, genau mit diesem zu viel umzugehen, dann müsste man jetzt ja denken, naja, eigentlich müsste es dazu jetzt ja abertausende von Büchern geben, dieser Terminus Exnovation müsste uns allen eigentlich geläufig sein, wir müssten alle in unserem Portfolio 7 Millionen Methoden haben, mit denen wir ganz toll diese Prozesse anstoßen und begleiten können, aber das ist nicht so. Also deswegen, Exnovation kennt keine Helden, es gibt halt fast keine Vorbildgeschichten. Wenn ich jetzt einfach fragen würde, ja, denken Sie mal drüber nach, was fallen Ihnen so für Innovationsheldinnen und Helden ein, dann hat man gleich 100 Gesichter. Und wenn ich sage, und jetzt denken wir mal genau andersrum, wer fällt Ihnen denn ein, wer mal richtig mutig war, weil er oder sie etwas losgelassen hat? Dann fallen uns vielleicht Menschen ein, aber auf jeden Fall zollen wir denen selten Applaus. Und wir haben zum Beispiel auch für das Buch mit Herrn Zotter gesprochen aus Österreich, der zum Beispiel als Schokoladenfabrikant Schokoladensorten, die er aus dem Sortiment nimmt, im Dank verabschiedet, weil der auf dem Werksgelände einen eigenen Ideenfriedhof hat. Und somit, also für mich ist zum Beispiel der Herr Zotter wirklich so ein Held der Exnovation, und natürlich könnte man ihn auch als Held der Innovation feiern, weil das ist natürlich auch eine innovative Idee, so einen Friedhof aufzumachen. Aber letztlich, wenn das beides neu zusammenkommt, wenn wir da drin mehr Vorbilder haben und auch merken, Mensch, es lohnt sich auch da rein zu investieren, dann habe ich auch den anderen, haben wir schon viel geschafft. Aber da ist noch way to go.
Um nicht in die Problemtrance zu fallen in unserem Gespräch hier jetzt und auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast gesagt, es gibt manches an Methodik, viel mehr zielt auf Innovation ab. Und gleichzeitig, wenn man euer Buch liest, dann stellt ihr da sehr viele Bezüge zu bestehenden Modellen auf Governance-Ebene vor, auch praktisch vieles an Methoden, die auch erprobt sind, die ihr in eurer Forschung, eurer Auseinandersetzung gefunden habt. Damit wir beginnen können, da draußen mehr in Richtung Exnovation zu gehen, was ist es, wo du sagst, das könnte hilfreich sein, das wären Schritte, um es in der Praxis anschlussfähig zu bekommen, worauf gilt es zu achten? Weil was mich sehr angesprochen hat, war, dass viele dieser Frameworks und Modelle sehr stark in Richtung Innovation abzielen und eure Beobachtung waren ja, und da passt aber überall genauso gut auch Exnovation rein, also es braucht sowohl das eine als das andere. Und deswegen so in Richtung Praxis geschaut in Organisationen, was sind Dinge, wo du sagst, da steckt Kraft drin oder das lässt sich umsetzen?
Als wir überlegt haben, was das Buch für einen Titel haben soll, stand ja schon fest, na, Exnovation, gerade wenn wir den Begriff in den Diskursen jetzt stärker auch in den Mittelpunkt rücken wollen, muss natürlich Exnovation im Titel vorkommen. Aber uns ist dann im Fortlauf des Schreibens des Buches aufgefallen, eigentlich muss Innovation mit in den Titel rein. Also wir haben ganz stark auch gemerkt, wie stark das in Abhängigkeit und Synergie steht. Und zwar entweder in Ergänzung oder in Gegensätzlichkeit, aber auf jeden Fall die beiden Sachen stärker zusammenzudenken. Und wenn du mich jetzt fragst, wie geht dieses Zusammendenken? Ich glaube, das eine ist, und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, wenn ich nicht weiß, was meine Absicht ist und auf was hin ich etwas purpose-mäßig oder zweckmäßig ausrichte, dann weiß ich weder, was ich hinzufügen muss, noch was ich lassen kann. Und ich mache an vielen Stellen die Erfahrung, sowohl im Innovationsbegleitungsbereich als auch im Exnovationsbegleitungsbereich, dass den Menschen bei dem Wunsch, etwas zu innovieren oder exnovieren, erst auffällt, dass ihnen überhaupt nicht mehr klar ist, was eigentlich ihr Purpose ist. Und ich meine, da trage ich ja Eulen nach Athen. Heutzutage ist das ja in vielen Zusammenhängen so ein zentrales Thema und viele ignorieren das. Aber dass mir das im Bereich Innovation und Exnovation so auch auf die Füße fällt, hätte ich nicht mit gerechnet. Und somit würde ich immer sagen, wenn man den Teil gut macht, dann fällt es augenscheinlich viel, viel leichter, einfach zu wissen, okay, da muss noch was dran und da muss was weg. So, von daher echt Purpose-Arbeit als eine Sache. Und weitere Punkte sind, glaube ich, was ich mir auch so ein bisschen wünschen würde, auf so einer multiplikatorischen Ebene, wovon wir dann alle auch profitieren würden, dass einfach wir in unterschiedlichsten Branchen unsere bisherigen Erfahrungswerte zusammentragen. Ich habe kürzlich mit einer Kollegin gesprochen, die arbeitet in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung in so einer Verbandsebene. Da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Die hatte von dem Buch gehört und war vollkommen begeistert und hat gesagt, Mensch, das ist total relevant für mich. Und wie schön, wenn wir uns da einfach stärker vernetzen mit diesen Erfahrungswerten, weil ich ahne, wir haben schon Erfahrungen, aber wir reden da selten drüber. Liegt vielleicht daran, dass wir bisher noch kein gemeinsames Wort haben, aber da wäre ich, also fände ich es wirklich schön, wenn wir da stärker unsere Erfahrungswerte noch zusammentragen würden. Und wir sammeln jetzt bei der Arbeitsstelle, bei der ich selbst beschäftigt bin, also im NGO-Bereich, wir versuchen jetzt so eine Toolbox zusammenzustellen und eben möglichst viele Good Practices, Interventionen, Methoden aus dem Bereich zusammenzutragen, um das eben auch wieder der Community zur Verfügung zu stellen. Weil ich glaube auch grundsätzlich, wenn ich jetzt gerade gesagt habe, wir sind im Modus der Steigerung, mir machen halt so Sachen wie so Klimawandel, die Art und Weise, wie sich politisch unsere Länder verändern, Europa verändert, das macht mir echt alles Angst. Und ich glaube, Exnovation kann da unter anderem auch ein Hebel sein, den wir spielen können und sich da so ein bisschen besser drin zu trainieren und auszuprobieren, da tun wir, glaube ich, gut dran.
Was mich überrascht hat im ersten Moment, als ich das Buch gelesen habe, und ihr stellt ja einiges an Tools auch zur Verfügung und wir werden jetzt hier nicht irgendwie explizit Tool 1, Tool 2, Tool 3 besprechen, aber wie viele bekannte Tools da auch drinstecken, genau, wo es eigentlich ums Framing geht, genau, oder die Ausrichtung. Ja. Ja, vieles, was ich für Innovation verwenden kann. Ja. Ihr habt auch das Exnovation Canvas, glaube ich, mit drinnen. Und so, genau. Ne? Also da gibt es schon vieles, was bekannt ist, wo es einfach nur darum geht, vielleicht den Blick zu schärfen und den Fokus nochmal zu verändern.
Ja.
Und wenn ich, weil du Purpose angesprochen hast und sofort im Hintergrund, es hilft in der Priorisierung, was hat Wert, was hat keinen Wert. Das ist ja eine große Lernaufgabe für fast jede Organisation zurzeit, oder nämlich ein anderes Framework wie Objectives and Key Results, also OKR. Okay. Da geht es ja auch immer um das Thema Priorisierung. Aber das Spannende ist auch, das, was wir nicht priorisieren, was da jetzt nicht drin landet, wie gehen wir mit dem um? Ja? Und dieser wertschätzende Umgang, weil dieses Loslassen kreiert ja immer auch Verlierer, aber dieser wertschätzende Umgang damit und ich weiß nicht, ob es im Buch war oder in dem Podcast, den ich gehört habe, aber da hast du eine Geschichte erzählt von einem, darf man zu einem Kreuz sagen, dass es hässlich ist?
Also ja,
ich mache es jetzt mal. Aber so ein hässliches Kreuz in einem Gemeindehaus, wo du dir gedacht hast, dass dieses Kreuz würde ich jetzt gern mal exnovieren. Und dann gesagt hast, ja, und wie bist du es angegangen? Nämlich mit der Frage, nicht kann ich das Kreuz wegschmeißen oder findet ihr das nicht alle hässlich? Sondern was ist eigentlich die Geschichte des Kreuzes?
Das war die Frage. Dieses Kreuz.
Genau, also genau.
Ja, Entschuldigung. Genau. Ich meine, man kann sich auch immer gut über die Geschichte des Kreuzes, dieses expliziten hässlichen Kreuzes.
Genau, es ging um dieses eine. Und ich finde, wie diese Frage formuliert ist, das hat für mich so einen Unterschied gemacht. Ja? Also du kannst dir da mit ganz vielen Fragen reingehen, die sofort Gewinner und Verlierer oder sofort einmauern und nein, alles hängt an diesem Kreuz. Auf gar keinen Fall, das darf das jemand angreifen. Aber diese Einladung, das zu hinterfragen, zu reflektieren, sich mal die Geschichten zusammenzuholen, um in dem Fall, wenn ich es richtig im Kopf habe, festzustellen, keiner kennt dich oder kann sich daran erinnern, niemand findet es besonders ansehnlich und alle sind dankbar, dass mal angesprochen wird. Also das war für mich auch so ein Aspekt, wo ich mir denke, viele Fragen werden entweder nicht gestellt oder sie werden auf eine Art und Weise gestellt, wo es sehr schnell sehr eng wird für die Befragten. Also diese Feinfühligkeit, glaube ich, die es braucht, gerade wenn es um dieses Loslassen oder Exnovieren geht, das hat es für mich nochmal sehr eindrücklich gemacht.
Ja, bei dem Beispiel mit dem Kreuz, finde ich, wird auch so plastisch die zwei Ebenen, die das für mich hatte, besonders hatte, das hatte natürlich noch mehr Ebenen, aber die zwei Ebenen, die mir besonders aufgefallen sind, ist das eine, ich hatte unglaubliche Angst vor der emotionalen Aufladung. Ich hatte Angst, dass es Menschen gibt, die da sehr dran hängen. So, und das ist ja bei ganz vielen Sachen so. Das ist jetzt ja nun sehr NGO-Beispiel, aber das gibt es ja auch in Firmen, dass man weiß, da ist ein Drittmittelprojekt und da wurde so viel eingeworben und das kann man jetzt nicht absägen, weil was soll der Chef sagen? Also dieses emotionale Aufladungsding, das gibt es ja in ganz vielen Branchen.
Ja, also metaphorische Kreuze in Organisationen, Prozesse, IT-Tools, also man glaubt gar nicht, wie emotional um teilweise sehr abstrakte Dinge gefeilscht und gekämpft wird.
Ganz genau, ganz genau. Und was natürlich bei uns nochmal dazu kam, und du hast es jetzt so auch so ein bisschen lustig gefragt, darf man sagen, dass ein Kreuz hässlich ist? Ich glaube, gerade dieses Aufgeladene nochmal in dem Sinne, ja, dort direkt religiöse, aber so wie du es jetzt auch gerade schon sagtest, es gibt natürlich auch in Konzernen eine Religion in gewisser Weise. Es gibt Unausgesprochenes, es gibt Routinen, es gibt die kulturellen Standards, die zwischen den Zeilen sind, und da sind wir ganz schnell im Systemischen wieder. Also wenn da die Blockaden sind und wenn ich es da falsch ansetze, dann möchte natürlich niemand das loslassen. Und selbst wenn allen auf einer rationalen Ebene deutlich ist, dass wir schleppen hier nur noch Ballast mit uns rum in dem und dem Feld, werden aber trotzdem alle Menschen da alles dafür tun, das zu erhalten. Und da sind wir dann wirklich im totalsystemischen Feld und da spielen dann Sachzwänge überhaupt keine Rolle mehr.
Ja, also für mich war das spannend, weil mein Eindruck war, die Methodik ist das eine, aber mit wie viel mehr Fingerspitzengefühl man in dem Bereich auch vorgehen muss. Also nicht nur Schema A, sondern wie man es framet, wie man dorthin führt, sehr behutsam, sehr sorgsam, um die Akzeptanz dafür zu bekommen. Ja, und genau. Das ist mir dadurch selbst auch nochmal viel deutlicher geworden.
Ja.
Du kennst ja manche unserer Podcast-Folgen, hast du mir davor schon gesteckt. Deswegen überrascht dich diese Frage wahrscheinlich nicht. Nämlich, was habe ich dich noch nicht gefragt oder was würdest du noch gerne dazu stellen?
Ich glaube, was so meine Frage wäre, und das wäre auch so die Frage jetzt im Hinblick auf Neuwaldeck. Ich habe jetzt ja das Curriculum bei Neuwaldeck absolviert und bin dadurch auch so ein bisschen in diesen Dunstkreis so reingekommen und auch in die Denke und diese ganze Erfahrungswelt. Was ich mich frage, ist, wie lange es noch dauert, bis es bei Neuwaldeck auch Expertinnen und Experten gibt für Exnovationen. Also wie lange dauert es noch im OE-Bereich, dass es für die Begleitung von großen Transformationen auch wirklich Menschen gibt, die in ihrem LinkedIn-Profil oder auf ihrer Visitenkarte stehen haben, nicht Innovative Advisor oder so, sondern irgendwie Ex-Novative Accountant oder so. Das wäre echt so meine Frage. Das ist, glaube ich, eine Frage, die wir nicht beantworten können. Das ist vielleicht eine Frage, die sich in den nächsten 5 bis 10 Jahren so zeigt. Aber die würde ich jetzt auch an alle die mitgeben, die uns jetzt in diesem Moment zuhören, wenn man auch vielleicht mal in der eigenen Branche überlegt, inwiefern das für einen selber auch ein Thema ist und inwiefern man sich selbst auch zu Agentinnen und Agenten der Exnovation machen kann.
Ja, also wann gibt es den ersten Chief Exnovation Officer? wir werden dranbleiben, hätte ich gesagt, oder? Wir machen uns mal auf den Weg und dann klären wir die Fragen unterwegs. Sandra, herzlichen Dank für das Gespräch und für deine Zeit. Und wie immer für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Ideen. Gerne unter der E-Mail-Adresse podcast@neuwaldeck.at. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Baba.